Aber die Grünen sind erstmal Staatsfanatiker, ja? Etatisten. Ja? Die FDP hat viele Sachen mitgemacht, wo ich es falsch fand, die mitzumachen. Ja? Ich war auch dafür, man hätte auch aussteigen können beim Kernkraftaus, was ich völlig absurd fand. Ja? Als Kinderbuchautor praktisch alles besser weiß als Millionen von Konsumenten. Besonders unsinnig war, dass die Weidel sagt, dass Hitler Kommunist gewesen wäre. Natürlich war der kein Kommunist. Ja? Und es gibt ganz viele Beispiele von Leuten, die ursprünglich von ganz links kamen, Mussolini ist nur eins, und die dann später Faschisten oder Nationalsozialisten wurden. Von Anfang an wurde die AfD, wo es auch überhaupt nicht war, null war, in eine Nazi-Ecke gestellt. Ja? Und dann gibt es Unproduktive. Ja? Das sind Leute, die von Genderforscher, Rassismusforscher, Gleichstellungsbeauftragte. Das hat im Prinzip mit Freiheit nichts mehr zu tun, ja? Wenn du erst abklopfen musst, den anderen, wie der jetzt denkt, bevor du dann dich wagst, frei deine Meinung zu sagen.
Liebe Freunde des Overton Magazins, ich bin in Berlin und habe zu Gast Rainer Zittelmann. Rainer Zittelmann ist Historiker, Autor, Unternehmer. Würden Sie da noch was ergänzen?
Soziologe, ja. Ich habe ja zweimal promoviert, einmal in Geschichte und einmal in Soziologie. Ja.
Ja.
Und dem Unternehmer würde ich eher in der Vergangenheit ansetzen. So, ich habe 15 Jahre lang Unternehmen gehabt, aber das habe ich ja verkauft.
Gut, Sie sind ja irgendwie trotzdem Unternehmer, Sie schreiben ja Bücher, Sie schreiben viele Bücher, wie wir sehen, das ist ja nur ein kleines Övre aus Ihrer
Und ich habe auch
Schaffung.
noch Immobilien und so, insofern kann man sagen, aber das aktive Unternehmen, das habe ich 2016 verkauft.
Ja, und Sie sind Liberaler, wenn nicht sogar Libertärer.
Ja, also das kommt jetzt darauf an, wie man das definiert. Ich bin vor allen Dingen, sagen wir mal, ein Pragmatiker, der sich nicht gerne einordnet in irgendwie ein vorgegebenes Begriffsschema. Ja. Das heißt, egal wo ich in meinem Leben politisch war, war ich immer innerhalb dieser Gruppe auch ein Außenseiter. Ja, ich will das mal erklären. In meiner Jugend war ich Maoist. Ich habe mit 13 Jahren an meiner Schule in Frankfurt eine rote Zelle gegründet und eine Zeitung rausgegeben, die hieß Rotes Banner. Und ein Jahr später bin ich in die Jugendorganisation der KPdML eingetreten und da waren wir auf dem Ferienlager. 14 war ich damals. Ja. Und da war ich spazieren mit einem Freund, mit einem Genossen und habe gesagt, so naiv wie man damals, ja, schade, dass wir nicht in China und Albanien geboren sind, ja, wo ja der Sozialismus ist. Ja. Und da sagte er zu mir, Rainer, weißt du, was ich glaube? So wie ich dich jetzt einschätze, wenn du da geboren worden wärst, dann wärst du wahrscheinlich für den Kapitalismus. Ja? Das heißt, der hat schon irgendwas in mir erkannt. Ich war immer da einer, der auch jetzt natürlich innerhalb des Rahmens, ich habe das nicht grundsätzlich in Frage gestellt, ja? Aber ich war immer jemand, der die Sachen kritisch sieht. Und auch jetzt
Querulant?
sagen wir, die Spanne zwischen Querulant und Nonkonformist ist ja fließend sozusagen. Da muss man
Ja.
immer aufpassen, dass man nicht von dem einen zum anderen übergeht. Aber ich sage mal, das trifft auch heute zu. Ich sage jetzt mal fürs Libertäre. Ja, ich habe da viele Sympathien für viele, sagen wir, libertäre Ansätze. Aber jetzt zum Beispiel die libertären Leute, die ich kenne, ja, die finden zum Beispiel alle sind Bitcoin-Fanatiker. Ja. Wenn du da nicht Bitcoin bist, ja, dann gucken die dich komisch an. Die sind alle irgendwie. Bei dieser Corona, da haben sie alle irgendwo die gleiche Meinung gehabt zu diesen Corona-Sachen, ja. Und ich bin immer so, dass ich auch innerhalb in der Gruppe, wo ich mich bewege, dann oft Meinungen habe, die dagegen gehen. Und was mir am meisten fasziniert, sind Dogmatiker jeder Art. Ja. Die habe ich halt in meiner Jugend kennengelernt. Mit Dogmatiker meine ich, die irgendwo eine Lehre haben und dieser Lehre blind folgen. Ja. Und das gibt's. Überall habe ich
Ja,
gemerkt.
das gibt.
Ich habe jetzt zum Beispiel gerade Ärger gehabt letzte Woche. Ich schreibe öfters fürs Wall Street Journal. Und da habe ich zum 120. Geburtstag von Ayn Rand, von dieser, das ist die
Da kommen wir bestimmt
bekannteste
noch dazu.
libertäre
Ayn Rand, ich
Autorin,
weiß, Sie mögen die sehr.
habe ich was geschrieben. Ja, pass auf, ich habe was geschrieben, was differenziert ist. Ja? Wo ich manches positiv, aber auch vieles kritisch. Ja? Eine Flut von Kritik und Anwürfe und ich hätte die beleidigt und was ich da gemacht hätte und das sei der schlimmste Artikel gegen Ayn Rand, der war gar nicht gegen die Ayn Rand, der war differenziert. Aber wenn Leute irgendeinen Guru haben, ja, und du dann da was dran kritisierst, dann bist du gleich der Feind. Das heißt, was ich mir rausnehme, dass ich immer vor allen Dingen, sagen wir mal, meinen eigenen Kopf gebrauche, ja, und auch wenn ich klar, oder auch jetzt nehmen Sie FDP als Beispiel. Ich bin seit 30 Jahren FDP-Mitglied. Vom ersten Tag an, wo ich eingetreten bin, war ich kritisch. Ja? Vom ersten Tag an war ich kritisch. Und zwar auch nach außen. Nicht nur, ich kenne ja die Leute, die Lindner alle, dass ich denen meine kritische Meinung sage. Ja? Sondern auch, ich habe dann nach außen auch die Partei immer wieder kritisiert. Weil Parteisoldaten, egal in welcher Partei sie sind, sind mir zutiefst verhasst. Die also, das Peinlichste finde ich immer, ich weiß nicht, ob es mal einer gesehen hat, wenn man auf X ist, also eben als Twitter, wenn dann so ein Parteiangehöriger seinen Vorsitzenden lobt. Tolle Statement wieder von Christian Lindner, tolle Statement wieder von Habeck. Das ist so peinlich. Das ist, stellen Sie sich vor, jetzt ist er einer Angestellter in der Firma und sein Chef, oh, da hat der Herr Müller, der Chef hatte wieder eine tolle Idee gehabt, oh, Herr Müller, da haben sie aber wieder richtig gelegt. Dann wird doch jeder sagen, Mensch, was ist denn das für ein Idiot, was ist das für ein Arschkriecher, für ein Schleimer. Aber auf X finden es täglich, wo die Leute dann immer loben, ihren eigenen Chef sozusagen.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind Nonkonformist. Jetzt können wir mal ein Gedankenspiel anstellen. Ja. Gehen wir davon aus, die CDU gewinnt die Wahl, gehen wir davon aus, es gäbe keine Brandmauer, die AfD ist mit in der Regierung. Es wird eine sehr libertäre Politik umgesetzt, ganz anders als heute, würde ich sagen. Würden Sie dann umschwenken? Wären Sie dann Sozialist?
Nee, dann erstens glaube ich niemals, dass wenn die CDU und die AfD zusammen was machen würden, dass libertäre Politik mal rauskommen würde. Also ich würde die nach wie vor kritisieren, aber bestimmt nicht von linker Seite. Ich sage mal noch was zum Nonkonformismus. Ja. Sie haben das zu Recht gesagt, da gibt es so ein... man muss auch aufpassen, dass es nicht zum Querulatorischen wird tatsächlich. Ja. Und das ist eine enge, sagen wir, Scheideband zwischen beiden, auch mit fließenden Übergängen. Und ich will das mal sagen, was ich damit meine. Der wahre Nonkonformismus ist, dass man sich unabhängig von der Mehrheitsmeinung die Meinung bildet, auch wenn es im Gegensatz ist. Viele, die aber heute nonkonformistisch sind, die vertreten immer aus Prinzip einfach den Gegensatz zum Mainstream. Ja? Das heißt, wenn gesagt wird, es gibt Corona, dann sagen sie, nee, ist alles Erfindung, weil es ja Mainstream-Medien. Wenn gesagt wird, der Putin hat die Ukraine angegriffen, dann sagen die, nee, das kann ja gar nicht sein, weil es Mainstream, das war die NATO eigentlich, die dahinter steckt. Ja? Also das heißt, und wenn im Fernsehen gesagt würde, 2 und 2 ist 4, dann sagen die, Achtung, Mainstream, das ist 5 garantiert. Ja? Das heißt, es sind Leute, die einfach das Vorzeichen ändern. Und da sage ich, die sind eigentlich auch Konformisten, nur mit dem umgedrehten Vorzeichen, weil die machen ihre eigene Meinung auch von der Mehrheitsmeinung abhängig, weil die aus Prinzip immer dagegen gehen. Ja, und das ist diese Art, das ist auch kein echter Nonkonformismus, aber die scheinen auf den ersten Blick als Nonkonformisten, weil sie immer das Gegenteil von dem, was gerade im Mainstream ist, vertreten.
Ich weiß, was Sie meinen. Ich finde die Beispiele nicht gut. Ich finde sie eigentlich nicht zutreffend. Es gibt natürlich Leute, die sagen, es gibt Corona überhaupt nicht. Aber es waren viele kritische Menschen, waren natürlich irgendwo auch zwischen den Stühlen, es gibt's, aber die wollten die Maßnahmen nicht. Das andere mit Putin, darüber könnten wir wirklich streiten, ist aber heute nicht unser Thema. Also es ist durchaus auch mit NATO-Beteiligung. Ich habe aber was anderes. Als Olaf Scholz die Ampelregierung beendete, im November war das, da gab es bei X und in den verschiedenen auf den verschiedenen Plattformen ganz viele Stimmen, auch von liberalen Menschen, die froh waren, dass endlich diese Regierung ein Ende findet, diese sozialistische Regierung, dieses Wort hat man tatsächlich oft gelesen. Ich habe bei ihm mal gegoogelt, nein, nicht gegoogelt, sondern bei X geguckt. Sie haben vor einiger Zeit, das ist glaube ich jetzt schon ein paar Jahre, 2 Jahre her oder so, haben sie Bravo gerufen, als der Gesamtmetallchef Stefan Wolf sagte, dass die Grünen eine Partei der Sozialisten sei. Die Grünen sind Sozialisten, ernsthaft?
Ja, natürlich. Ja. Also ich meine,
so natürlich finde ich es nicht. Deswegen frage ich.
Kommt jetzt darauf an, was man als Sozialist versteht. Aber die Grünen sind erstmal Staatsfanatiker, ja, Etatisten, ja. Und das ist was also sagen wir ganz wesentlich für Sozialismus ist, ja. Dieser Etatismus, das heißt der Glaube, dass der Staat es besser weiß als zum Beispiel die Unternehmer oder die Masse der Konsumenten.
Ich würde aber sofort einhaken wollen und würde sagen. Ich erinnere mich an ein Zitat von Habeck, dass er Deutschland hasst. Wie können solche Leute, wie können sie sagen, die mögen den Staat? Die mögen ihn doch gar nicht. Die lehnen Deutschland zumindest ab.
Also der Habeck, ja, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Das ist klar, der Habeck, der hat jetzt kein Verhältnis zum Begriff Nation. Das Zitat kenne ich auch. Aber der Glaube, dass der Staat und die Politiker es besser wissen als jetzt Millionen von Konsumenten und Unternehmern, ja, das ist das, was allen Sozialisten eigen ist. Und das trifft auch für den Habeck zu, ja? Dass er halt glaubt, dieses Unternehmen, dem muss ich jetzt Milliarden geben, ja? Weil da liegt die Zukunft. Ja? Und weil er glaubt, dass er als Kinderbuchautor praktisch alles besser weiß als Millionen von Konsumenten und von Unternehmen. Und das ist die Grundüberzeugung von allen Sozialisten.
Ja, ich würde jetzt aber einhaken wollen und sagen, wieso sprechen wir jetzt von Konsumenten und von Unternehmern? Sind nicht eigentlich die Bürger diejenigen, die das souverän sind? Sie kommen jetzt auf Konsumenten zu sprechen.
Ja gut, der Bürger ist ja zugleich auch Konsument oder Unternehmer. Ja, ich beziehe es jetzt halt auf den wirtschaftlichen Bereich. Ja. Ich meine, das ist der Unterschied für mich zwischen Marktwirtschaft und sozialistischer Planwirtschaft. In der Marktwirtschaft geht man davon aus, letztlich entscheiden die Unternehmen, was produziert wird, aber am Ende ist es der Konsument. Ja? Weil ich meine, wenn jetzt Leute wie der Jeff Bezos reich sind, warum? Weil wir bei Amazon was bestellen. Ja? Wenn der Sergey Brin und der Larry Page reich sind, warum? Weil wir googeln dann. Ja? Oder früher waren die reichsten Menschen in Deutschland die Albrecht-Brüder von Aldi. Ja? Warum? Weil die Leute halt bei Aldi einkaufen. Das heißt, der Konsument, der macht Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, ob jemand so. Und das planwirtschaftliche Modell ist ein anderes. Das heißt, das sind Politiker und der Politiker glaubt in irgendeiner Planungsbehörde, dass er das besser weiß als die Unternehmer oder die Konsumenten und macht da einen Plan.
Ja, aber da will ich Sie festmachen, wenn Sie sagen, die Konsumenten wissen es im Grunde besser als die Politiker. Ich will die Politiker nicht in Schutz nehmen. Ich bin auch bei Ihnen, dass die es ganz oft nicht wissen. Und wenn die grüne Politiker sind, sowieso nicht. Aber wenn Sie sagen, die Konsumenten wissen es besser und dann gehen wir zu X und unterstützen damit Elon Musk oder wir kaufen bei Amazon und sorgen dafür, dass Jeff Bezos unendlich reich wird. Was ist die Intelligenz des Konsumenten dahinter, Menschen zu einem solchen Reichtum zu verhelfen? Menschen, die im Übrigen im Silicon Valley an irgendwelchen transhumanistischen Ideen basteln, die wir ja vielleicht gar nicht wollen als Konsumenten.
Wie gesagt, wer soll das entscheiden? Ich sage ja nicht, dass die Masse immer recht hat. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Ja. Ich sage ja nicht, dass die Konsumenten immer recht haben. Ich sage auch nicht, dass alle die Sachen, die hier produziert werden, dass ich der Meinung bin, die braucht man. Ja? Ich sage mal ein Beispiel. Ich gehe jetzt durch den Supermarkt. Ja? Da sehe ich erstmal Schokolade. Ich esse keine Schokolade. Habe ich mir vor 20 Jahren abgewöhnt. Sage ich, braucht man nicht. Dann kommt das Regal mit Alkohol. Ich trinke seit 40 Jahren keinen Alkohol. Sage ich, brauche ich auch nicht. Ja? Dann gehe ich weiter. Das sind die Zigaretten. Ich rauche seit 40 Jahren. Ich brauche man auch nicht. Ja? So, dann kommt die Fleischabteilung. Ich bin Vegetarier seit 20 Jahren. Sage ich, brauche ich auch nicht.
Ja? Mit denen kann man ja kein Geld verdienen.
Das heißt, für mich sind diese ganzen Sachen, aber das ist jetzt meine Sache. Deswegen sage ich schon nicht, der Supermarkt, der Scheiße, weil er das alles anbietet oder die Leute, die es kaufen, die haben alle Unrecht. Ich gönne jedem, wenn einer Fleisch isst, wenn einer Zigaretten raucht, wenn einer Alkohol, wenn einer Drogen nimmt, ist für mich alles vollkommen okay. Ich selbst habe es für mich entschieden, nicht zu machen. Ja? Und ich maße mir nicht an, für andere eine Entscheidung zu treffen oder zu sagen, jeder muss es jetzt genauso machen wie ich. Und das sage ich, das sind die Konsumenten. Klar, ich finde jetzt Leute, die, sagen wir mal, es gibt viele Produkte auch oder Musik, wo ich sage, da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Ja? Aber wenn die Leute es toll finden und das kaufen und derjenige wird damit reich, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Das Gegenmodell ist ja, dass da irgendeiner sitzt in der staatlichen Planungsbehörde und der sagt, das Produkt brauchen die Leute und das wollen wir aber verbieten, das dürfen sie nicht kaufen. Das ist doch das Gegenmodell.
Ja, aber von was reden wir? Wir haben ja jetzt von den Grünen gesprochen. Wir könnten auch über die Ampelregierung sprechen, die maßgeblich von den Grünen beeinflusst war. Für mich war es vor allem eine grüne Regierung, und da war ihre Partei mit drin. Hat ihre FDP dann sozialistische Politik mit umgesetzt? Und wenn ja, was ist ein Beispiel für ein sozialistisches Vorhaben?
Also die FDP hat viele Sachen mitgemacht, wo ich es falsch fand, die mitzumachen. Ja? Immer mit dem Argument, wir haben das Schlimmere verhindert. Ich sage mal ein konkretes Beispiel, das Heizungsgesetz von Habeck. Ja? War so ein typisches Beispiel, dass dir jetzt der Politiker erzählt, welche Heizung du haben darfst oder nicht. So, und da hat die FDP ja ziemlich stark dagegen geschossen, gegen das Heizungsgesetz. Am Schluss aber doch, nachdem es verbessert war, ja, zugestimmt. Ja? Und da habe ich zum Beispiel auch die Meinung vertreten, habe ich auch dem Lindner gesagt, ja, verbesserter Mist bleibt trotzdem Mist. Ja. Und ich habe auch dann mit Leuten aus der FDP-Bundestagsfraktion diskutiert und habe gesagt, das müssen wir ablehnen, das ist doch ein Scheiß, das Gesetz. Ja, haben Sie nicht gelesen auf Seite 100 so und so, was jetzt da? Ich habe es nicht gelesen, aber 99,9% der Wähler haben es auch nicht gelesen. Und die sagen einfach, das ist ein Scheiß und der ist jetzt nur durch euch vielleicht verschoben worden. So, und da gibt es viele Sachen, wo ich dagegen war. Also ich habe damals gesagt, wir hätten aussteigen müssen beim Heizungsgesetz. Und den Wahlkampf hätte ich gern geführt, wenn die Grünen und die SPD gesagt haben, oh, die FDP hat unser schönes Heizungsgesetz kaputt gemacht. Ja. Der Wahlkampf wäre wesentlich lockerer gewesen als jetzt der Wahlkampf, der geführt wird. Ich war auch dafür, man hätte auch aussteigen können beim Kernkraft aus, was ich völlig absurd fand, ja, die Kernkraftwerke stillzulegen, wäre ich auch dafür gewesen, da auszusteigen. Stattdessen hat man so einen Kompromiss gemacht, dann sind es noch 3 Monate länger gelaufen. Ich wäre auch dafür beim Verbrenner aus, ja, was ich auch eine absolut absurde Entscheidung finde, die Ampel zu verlassen. Und das habe ich jetzt alles interessanterweise nicht nur den Leuten gesagt, die jetzt in der Partei maßgebliche Rolle spielen, ohne Erfolg, wie ich zugebe. Ja. Aber ich habe es auch öffentlich gesagt. Ja. Und das ist, was mich manchmal stört. Ich sage mal insbesondere, aber nicht nur bei AfD-Leuten. Ja. Wenn ich das sehe auf X, ja, da wird auf Teufel komm raus alles immer verteidigt. Wenn man da nur ein bisschen was kritisch sagt gegen den großen Führer Herrn Chrupalla zum Beispiel, ja, dann fallen die alle über einen her. Und ich sage dann, pass mal acht, wenn du nur halb so kritisch wärst gegenüber deiner Partei, wie ich gegenüber meiner, und zwar auch öffentlich, da hätte ich einen Respekt vor dir. Aber vor Parteisoldaten, egal von welcher Partei, habe ich nie Respekt. Das erinnert mich immer an das Lied, das kennen Sie vielleicht auch, die Partei, die hat immer Recht. Ja? Und ja, da sage ich dann, hör dir mal das Lied an, das scheint dein Lied zu sein, die Partei, die hat immer Recht. Und da habe ich eine Aversion dagegen.
Ich reite ein bisschen drauf rum, ich will das ja eigentlich gar nicht, aber ich tue es trotzdem. Jetzt kamen Sie mit dem Heizungsgesetz. Ich würde das nicht als sozialistische Reformbestrebung sehen, denn das hätte ja vielen Menschen finanziell das Genick gebrochen. Selbst mit Vergünstigungen und so weiter. Wenn ich zum Beispiel, also ich verbinde mit Sozialismus durchaus, man möchte etwas zum Besseren wenden. Das ist nicht immer gelungen im real existierenden
Das ist nie gelungen. Sagen Sie doch
mal. Naja, nein, nicht nie. Aber lassen Sie mich kurz ausführen. Man würde also eine Politik umsetzen, die einen sozialen Ausgleich will. Jetzt hat Ihre Partei zusammen mit den Grünen eine Sache in dieser Legislaturperiode umgesetzt. Das war vielleicht ein Ansatz von sozialistischer Politik, und das ist aber auch traurig. Das war das Containern. Sie wissen, was das ist. Ja? Hinter Supermärkten kann man jetzt straffrei sich den Müll, wenn man so möchte, das, was weggeschmissen wird, oft ist es kein Müll, weil es noch gut ist oder halbwegs gut ist, das kann man sich straffrei rausholen. Ist das der Beitrag zur Besserstellung der Bürger?
Also da habe ich jetzt gar nicht mit beschäftigt, aber ich möchte mal zu dem Grundannahme. Also Sie sagen ja, das kann gar nicht sozialistisch sein, weil es ja viele Leute in Armut gebracht hätte. Und ich sage, Sozialismus hat überwiegend Menschen in Armut gebracht. Ja? Nennen Sie mir doch mal ein Beispiel, wo tatsächlich Sozialismus die Lage der Menschen verbessert hat. Also wenn ich mal gucke, ich sage mal Polen zum Beispiel, ein Land, wo ich mich intensiv mit beschäftigt habe. Ja? Da hat der Sozialismus deren Leben verschlechtert und ist erst dann besser geworden, wo er abgeschafft wurde. Oder Vietnam, wo ich mich auch intensiv beschäftigt habe. Ja, die haben den Krieg gewonnen. Ja, und dann, was der Krieg nicht kaputt gemacht hat, hat er die sozialistische Planwirtschaft kaputt gemacht. Und erst in dem Moment, wo die mit marktwirtschaftlichen Reformen angefangen haben, ging es den Menschen besser. Oder China auch ein Beispiel. Ja, da haben, sagen wir noch von 1958 bis 62 sind bei dem sogenannten großen Sprung nach vorne von Mao 45 Millionen Menschen gestorben, also überwiegend verhungert. Klar. 45 Millionen Menschen. Noch 1981 haben 88% der Chinesen in extremer Armut gelebt. Dann haben die angefangen mit Deng Xiaoping, Privateigentum eingeführt, marktwirtschaftliche Reformen. Heute ist es unter 1%, ja, der Menschen, die da in Armut leben. Oder in Vietnam auch, da ist die Zahl von 80% auf 3% gesunken. Das heißt, meiner Meinung nach ist Sozialismus und Armut gehören ganz eng zusammen. Sozialismus führt zu Verarmung. Deswegen, Sie haben ja so einen Widerspruch aufgebaut, ja, das Heizungsgesetz hätte dazu geführt, dass Menschen verarmen. Deswegen kann es nicht sozialistisch sein. Das heißt, nee, Sozialismus hat überwiegend immer dazu geführt, dass Menschen arm werden.
Nein, ich glaube, es hat dazu geführt, dass sie nicht in Reichtum kamen. Arm waren sie vorher schon. Das muss man schon sehen. Aber ich rede ja auch nicht im Sozialismus das Wort. Ich stelle mir auch keine Gesellschaft vor, die sozialistisch ist. Ja. Was ich aber Libertären und Liberalen gern zum Vorwurf mache, auch in der heutigen Zeit, ist, dass sie so tun, als sei der Sozialstaat Sozialismus und deswegen verpönt und deswegen ja überholt, weil wir haben das ja schon mal gehabt. Das sehe ich nicht. Ich erlebe, oder ich nehme es so wahr wie viele andere auch, sicherlich auch zum Beispiel die Leute vom BSW oder selbst von der Linkspartei, von denen ich wenig halte, dass der Sozialstaat hier sehr in der Defensive ist und das seit vielen Jahren. Und Ihre Partei hat Mitschuld daran, das möchte ich sagen.
Da sehe ich überhaupt nicht. Die Die Steuereinnahmen und die Sozialquote ist ja höher denn je, ja, in Deutschland. Und das heißt, wenn Sie jetzt fragen, ist es Sozialismus oder nicht, ja, ist es natürlich, jetzt kommt es darauf an, wie man Sozialismus definiert. Ich unterscheide jetzt mal zwei Begriffe von Sozialismus. Ja. Es gibt den altmodischen, tradierten Sozialismus, wo man sagt, wir verstaatlichen die gesamten Produktionsmittel. Ja. Das ist der Sozialismus, wie man früher hatte in der DDR oder in der Sowjetunion und so weiter. Ja. Aber dann gibt es was, das nenne ich mal den modernen Sozialismus. Ja. Das ist auch das, was zum Beispiel schon im Nationalsozialismus umgesetzt wurde. Ja. Da wurde ja auch nicht alles verstaatlicht, sondern da war die Philosophie so, wir lassen formal das private Eigentum, aber letztlich redet der Staat dir immer mehr rein und sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Ja. Und das ist das, was ich als modernen Sozialismus bezeichne heutzutage, ja. Dass die Unternehmer zwar formal oder auch die Immobilienbesitzer Eigentümer bleiben, aber letztlich die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel immer mehr verlieren, weil der Staat durch x Regulierung, zum Beispiel in Deutschland gibt es 25.000 verschiedene Bauvorschriften heute, 25.000 verschiedene Bauvorschriften. Ja. So, und dieser ganze Wahnsinn, der rührt wieder daher, dass diese Grundphilosophie, die Meinung, dass irgendein EU-Beamter, ja, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als neue Verordnungen sich auszudenken, oder irgendein Politiker das besser weiß als die Unternehmer und die Konsumenten und die Masse der Bürger. Und das ist das, das nenne ich mal modernen Sozialismus im Unterschied zu dem traditionellen Sozialismus, weil die Sachen nicht mehr verstaatlicht werden, sondern weil der Eigentümer bleibt formal Eigentümer, aber letztlich sagt der Staat ihm, was er damit zu tun hat.
Oder nein, ich würde das autoritären Kapitalismus nennen.
Also mir ist letztlich wurscht,
aber Sie können
Sie es so oder so nennen. Nur ich finde es halt nicht gut, ja, egal wie Sie es jetzt nennen.
Sie kamen zum Nationalsozialismus. Es gab ja neulich dieses Treffen zwischen Elon Musk und Alice Weidel. Da wurde auch ein bisschen darüber gesprochen, dass Hitler eigentlich ein Linker war. Jetzt sind Sie Hitler-Kenner, komisches Wort, aber Sie haben ein großes Buch dazu geschrieben, recht dickes Buch. Kriege ich das richtig zusammen, wenn ich sage, Sie haben in diesem Buch durchaus auch beschrieben, dass Hitler ein Sozialrevolutionär war?
Ja, ich habe die antikapitalistischen Elemente in seinem Denken herausgearbeitet. Ich sage mal kurz, worum es ging.
Ja.
Ich war, kann ich sagen, der Erste, der sämtliche Äußerungen von Hitler, alle Reden, seine beiden Bücher, aber auch Aufzeichnungen von Dritten in Tagebüchern, jahrelang durchgearbeitet hat, analysiert hat, um zu rekonstruieren seine Weltanschauung. Und zwar nicht in Bezug auf was man früher getan hat, oft Außenpolitik oder Rassenpolitik, da war schon viel erforscht und ich habe mich für die Sozialpolitik und für die Wirtschaftspolitik interessiert und habe halt dargelegt, dass er ein in sich konsistentes Gedankengebäude gehabt hat, in dem es auch viele antikapitalistische Elemente gab. Ja.
Hitler als Robin Hood?
Nein. Ja. Nein. Der Hitler hat mal gesagt, Nationalismus und Sozialismus ist für ihn auf einer Ebene dasselbe, nämlich, dass man die Interessen praktisch der Nation oder des Kollektivs über alles stellt. Ja, es gab ja auch diesen Spruch im Nationalsozialismus, du bist nichts, dein Volk ist alles. Ja, oder Gemeinnutz vor Eigennutz, wie im NSDAP-Programm. Und das ist so praktisch dieser extreme Kollektivismus, in dem das Individuum klein gemacht wird, indem das Individuum für sich überhaupt keine Rechte hat, sondern alles ist, der Staat ist alles. Ja? Und das ist diese Form des Kollektivismus. Ja?
Haben Weidel und Elon Musk recht, wenn sie sagen, Hitler war ein Linker, oder geht ihnen selbst das zu weit?
Also die haben beide was Falsches und was Richtiges gesagt. Ja? Das Falsche war, erstmal der Musk hat gesagt, der Hitler hätte wie verrückt verstaatlicht. Das stimmt überhaupt gar nicht. Es gab auch staatliche Aktivitäten, auch Verstaatlichung, aber überwiegend war das war gerade das Wesen vom Nationalsozialismus, dass es zwar formal privat blieb, aber der Staat den sagt, ja, was sie machen müssen. Also es gibt so eine berühmte Rede vom Hitler zum Vierjahresplan, da sagt er, wir sagen den Unternehmen, ihr müsst jetzt das und das und das machen. Und wenn die das dann machen, ist gut, dann muss ich es nicht selbst machen. Aber wenn die jetzt sagen würden, nee, das machen wir nicht, dann sage ich, okay, dann mache ich es halt selbst. Ja, so. Also das war so die Philosophie. Insofern ist natürlich, das war schon mal falsch, wenn der Musk sagt, das sei verstaatlicht worden, die Weidel hat zugestimmt. Besonders unsinnig war, dass die Weidel sagt, dass Hitler Kommunist gewesen wäre. Natürlich war der kein Kommunist. Ja. Wenn man es fragt, war Hitler ein Sozialist? Ja, im Sinne nationaler Sozialismus. Es gibt ja unterschiedlichste Bestrebungen. Der Sozialismus ist ja auch älter als der Marxismus. Da gab es ja auch schon die unterschiedlichsten Sozialisten. Und ja, das ist eine ja. Variante letztlich des Sozialismus. Man fragt links oder rechts. Ich würde sagen, es ist was ich gar nicht so leicht in so ein Schema einordnen kann. Hitler selbst hat mal gesagt, er hat sich als extrem gegen die beiden Extreme gestellt. Er war gegen das extrem Linke und gegen das extrem Rechte, aber der ist natürlich nicht in der Mitte, sondern ein Extremist, der gegen die Extreme von links und rechts geht und das praktisch in einer höheren Synthese aufhebt.
War das im Grunde nicht auch die Idee des Faschismus in Italien? Beruhend auf dem Bonapartismus?
Ja, also da, insofern, es gibt viele Unterschiede zwischen Nationalsozialismus und Faschismus, ja. Aber das ist sicherlich auch eine Gemeinsamkeit. Die kam ja auch.
Ganz kurz, Mussolini war ja Sozialist in jungen Jahren.
Ganz viele. Ja. Auch Hitler, weiß man inzwischen, war ja ganz früh in seinen jungen Jahren, also ganz links außen tätig. Ja. Und es gibt ganz viele Beispiele von Leuten, die ursprünglich von ganz links kamen. Mussolini ist nur eins. Und die dann später Faschisten oder Nationalsozialisten wurden.
Ja, würden Sie, das ist ja ein bisschen Frevel, das zu sagen, aber würden Sie sagen, Hitler ist nicht Hitler? Nehmen wir den einfach nur als Figur. Der Hitlerismus, das, was da passiert ist mit der Volksgemeinschaft, Kindschaftsgeld gab es zum Beispiel für jedes Kind irgendwie, glaube ich, einen Kredit oder so ähnlich. Sie wissen es wahrscheinlich besser als ich. Ist das der Vordenker, ist das das Vormodell des späteren Sozialstaates der Bundesrepublik?
Nee, das kann man natürlich nicht so sagen. Man muss ja einen entscheidenden Unterschied sehen, ja. Der Hitler, dieses Modell der Volksgemeinschaft, hieß ja, dass zwar zum Beispiel Aufstiegschancen für Arbeiter verbessert werden sollen, aber alles nur im Rahmen dieser letztlich rassisch definierten Volksgemeinschaft, ja. Wo nicht nur Juden, sondern Behinderte, ja, und ganz viele Gruppen von vornherein ausgegrenzt waren, ja. Und das ist natürlich, hat nichts mit unserem deutschen Sozialstaatsmodell zu tun, ja. Natürlich gibt es immer in der Geschichte auch Kontinuitäten, wo sie nicht wahrgenommen werden wollen. Und natürlich dieses Konzept Sozialpartnerschaft oder diese starke Betonung, dass wir über alles zu stellen, ja, das hat natürlich auch Kontinuitäten zur NS-Zeit, ganz klar, ja. Also es ist so ein Spruch wie, was ich vorhin zitiert habe, Gemeinnutz vor Eigennutz, ja. Ich glaube, das würden auch viele, die überhaupt nichts mit Nationalsozialismus oder solchen Dingen zu tun haben, ohne weiteres sofort heute unterschreiben.
Ja. Aus dem Vorgespräch weiß ich, dass Sie mit dem Wir jetzt nicht nur beim Nationalsozialismus, sondern grundsätzlich ein Problem haben. Ist das das Problem des Liberalen, dass er nicht wir sein will, dass er nur ich sein will?
Nicht nur, aber sagen wir, ich bin immer skeptisch bei Leuten, die laufen von mir sprechen und die nicht von ich sprechen, die nicht offenlegen, was sind meine Interessen, was sind meine Bedürfnisse, sondern immer alles gern irgendwo als ich mache das ja nur fürs Gemeinwohl verkaufen hinterher. Gegenüber den Leuten bin ich immer sehr, sehr skeptisch.
Ich auch. Aber ich glaube gleichwohl, dass das Gemeinwohl ja wichtig ist, weil ich existiere ja nur im Wir. Aber natürlich würde ich es nicht so hervorkehren, weil natürlich ist dahinter schon der Antrieb mein Selbsterhaltungstrieb.
Ich meine, das war ja im Prinzip das, was mir bei Adam Smith gefallen hat. Ich weiß nicht, ob Sie die berühmte Stelle kennen aus seinem Buch Wohlstand der Nation, wo er sagt, der Bäcker, ja, der backt ja nicht jetzt, um für andere irgendwo was Gutes zu tun, ja, sondern für sich selbst was Gutes zu tun, tut aber dadurch für andere was Gutes. Ja. Und das ist ja im Prinzip auch das, sagen wir, Modell der kapitalistischen Wirtschaft. Ich habe ja vorhin von den Albrecht-Brüdern gesprochen, also die Aldi gegründet haben. Ja. Die haben das jetzt wahrscheinlich, ich habe sie jetzt nicht kennengelernt, ich vermute nicht aus altruistischen Gründen getan, um zu überlegen, wie können wir jetzt vielen Menschen was Gutes tun, sondern die haben das sicherlich auch gemacht, um Geld damit zu verdienen und sind auch damit die reichsten Deutschen geworden für lange Zeit. Aber wie haben sie das erreicht? Und das ist halt das Schöne am Kapitalismus, du kannst nur reich werden, wenn du Bedürfnisse von möglichst vielen Menschen befriedigst. Also das heißt, die haben mit Aldi was gemacht, wo der einfache Mensch, auch der jetzt ein schmales Portemonnaie hat, wo der Waren in einer vernünftigen Qualität einkaufen kann. Billiger als woanders und trotzdem in einer vernünftigen Qualität. Ja. Heute ist ja der Schwarz von Lidl einer der reichsten Menschen, das gleiche Modell immer wieder. Oder in den USA, ich habe mal gelesen, die Biografie über Sam Walton von Walmart, das war immer das Modell, also ich mache irgendwas, was das billiger macht. Oder ich sage ein anderes Beispiel, die beiden Gründer von WhatsApp, ja, die auch Milliardäre geworden sind damit. Haben die das jetzt gemacht, damit es dem Herrn Zittelmann einen Gefallen tun kann, dass er heute kostenlos telefonieren kann, oder ihn wahrscheinlich nicht. Ja. Aber letztlich können heute Milliarden Leute auf der Welt kostenlos telefonieren und können ihre schönen WhatsApp-Nachrichten verschicken, weil die das gemacht haben. Ja. Und das ist praktisch der Unterschied vom Kapitalismus zu früheren Gesellschaftsformen. In früheren Gesellschaftsformen war es so, dass sie letztlich nur durch Raub oder indem sie anderen was wegnehmen, sich selbst bereichern konnten. Im Kapitalismus ist letztlich so, dass du nur dann reich wirst, wenn du die Bedürfnisse von möglichst vielen Menschen befriedigst.
Natürlich machen diese Leute, die WhatsApp-Leute oder auch die X haben, die haben natürlich, kriegen auch was dafür, meine Daten.
Ja, klar.
Ja, also ganz umsonst ist es nun auch nicht.
Es ist sowieso nicht umsonst. Ich sage immer nur, dass das Prinzip, ja, ist das, wenn du jetzt sagst, ich will vermögend werden, dann musst du eine Idee haben, wie du Probleme von anderen Menschen löst und Bedürfnisse prüfst. Nehmen wir zum Beispiel, den ich sehr bewundere, Steve Jobs jetzt als Beispiel. Ja. Der hat jetzt mit dem iPhone was erfunden, was wir heute viele Menschen benutzen, ich auch, wo wahrscheinlich vorher die Leute gesagt hätten, brauchst du nicht und was ist denn das? Er hat eine bestimmte Fantasie gehabt.
Nicht er alleine im Übrigen.
Ja, aber ich sag mal, das hinterher so als Produkt zusammenzubringen. Klar, es gab da viele Sachen schon, Komponenten, aber daraus ein Produkt zu machen, ja. Was war die Voraussetzung? Es wird ja oft gesagt, Kapitalismus bedeutet Gier, so wie in dem Film Wall Street. Kennen Sie den Spruch? Gier ist gut.
Ja, natürlich.
Ich denke eigentlich, Kapitalismus Gordon Gekko. Ich sage, das ist ein Zerrbild. Kapitalismus hat mehr mit Empathie zu tun. Ich sage es am Beispiel von dem Steve Jobs. Empathie, das heißt, der versteht die Bedürfnisse von anderen Menschen, vielleicht noch bevor sie es selbst kennen sogar. Ja? Weil wenn der jetzt eine Marktforschung gemacht hätte, hätte die Leute gefragt, brauchst du ein iPhone? Da hätte wahrscheinlich fast jeder gesagt, brauche ich nicht. Aber die Empathie zu erkennen, Bedürfnisse von Menschen und die dann zu befriedigen. Ja? Deswegen sind die empathischsten Leute, sind die da auch am reichsten werden.
Bevor ich zu Ayn Rand komme, möchte ich nochmal zurück im Grunde, wir haben über 1933 bis 1945 gesprochen. Ist das jetzt, was wir erleben, das liest man ja oft, hat das so begonnen 1933? Würden Sie das so einordnen?
Sie meinen jetzt wegen der AfD und so weiter?
Ja, dieser Rechtsruck und so weiter. Ich halte das, gelinde gesagt, für ziemlich übertrieben.
Also, die AfD ist ja nicht eine Partei. Da gibt es Leute, zum Beispiel die Alice Weidel, die würde ich jetzt nicht als Faschistin oder Nationalsozialistin oder so bezeichnen. Das ist die mit Sicherheit nicht so. Ja? Bei dem Höcke, da sehe ich das schon anders. Ja? Den Höcke sehe ich in der Tat als nationalen Sozialisten. Ja? Jetzt nicht in dem Sinn, dass der jetzt Juden umbringen will oder so. Ja? Aber schon in dem Sinn, also ich habe mal ein Buch gelesen neulich von dem Vordenker vom Höcke, den kennen viele nicht, Benedikt Kaiser heißt der. Ja? Und der hat ein Buch über rechten Antikapitalismus geschrieben. Seine Feinde in dem Buch sind alle Leute, die ich gut finde, also Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises, positiv zitieren tut er Karl Marx, Friedrich Engels, Thomas Piketty, Herrn Butterwege, Herbert Marcuse, Sarah Wagenknecht finde er auch gut. Und Otto Strasser findet er auch gut, der linke Nationalsozialist. Ja. Das ist so dieser ideologische Ding. Und da bin ich mir nicht so sicher, bei diesen Leuten, insbesondere sagen wir in Ostdeutschland sind die stark, in der AfD, die würde ich schon sagen, die gehen in Richtung nationaler Sozialismus. Man muss ja sagen, die AfD hat ja angefangen als eigentlich absolut wirtschaftsliberale Partei, die auch, wo Leute dabei waren wie der Henkel oder so, oder der Lucke, die ganz ähnliche Vorstellungen haben.
Ja, vor allem war es eine Anti-Euro-Partei.
Im Prinzip, ja, eine Anti-Euro-Partei. Also viele Sachen, sagen wir, wo ich durchaus sage, vernünftig sozusagen, wo die es gegründet haben. Aber diese Leute sind ja fast alle ausgetreten aus der Partei. Deswegen glaube ich auch, was mir dann oft entgegengehalten wird, also von den AfD-Leuten, lest doch mal unser Programm, da steht das und das drin. Da sage ich, guck mal, das Programm ist 2016 geschrieben. Ja? Jetzt sag mal, wer ist noch dabei, von den Leuten, die das Programm damals gemacht haben? Einer noch, der Gauland. Die anderen, ja, ob das jetzt der Meuthen ist, die Frau Petri, Lucke, Henkel, die sind ja alle längst ausgetreten. Ihr habt halt nur seitdem nicht hingekriegt, ein neues Programm zu schreiben. Aber was sagt mir ein Programm, was von Leuten geschrieben wurde, die später alle ausgetreten sind, weil sie sagen, ich habe nichts mehr mit der Partei gemeinsam.
Die Berichterstattung zur AfD war damals die gleiche wie heute. Das hat sich nicht geändert. Die hatten immer diesen Ruf einer rechten Partei weg, was sie wahrscheinlich auch sind. Aber gut, was heißt denn rechts?
Sag mal, am Anfang war die auf keinen Fall war das eine rechtsextreme Partei, wo die gegründet
wurde. Aber medial wurde das durchaus so begleitet.
Genau, und das ist das Problem. Von Anfang an wurde die AfD, wo es auch überhaupt nicht war, null war, in eine Nazi-Ecke gestellt. Ja? Und deswegen habe ich praktisch auch schon vorausgesagt, was sich da entwickeln wird. Das ist mir ein sehr wichtiger Punkt. Ich gehe mal im Moment zurück. Ja? Ich habe 1994 ein Buch geschrieben, das heißt Wohin treibt unsere Republik? Da habe ich folgende These aufgestellt. Ich sagte, der CDU wird es nicht gelingen, auf Dauer diese national gesinnten konservativen Leute zu integrieren. Es wird sich irgendwann eine neue Partei bilden, die ist rechts von der CDU. Die werden anfangen, vernünftig und normal. Ja? Die werden aber von Anfang an bekämpft werden als Rechtsextreme. Mhm. Von den Linken, von der CDU und so weiter. Ja? Die Folge wird sein, dass die Leute, die vernünftig denken, dass die sich von der Partei absetzen werden und zumindest Leute, die auch einen Reputationsverlust zu befürchten haben, also Unternehmer oder Professoren, zumindest werden keine neuen mehr reinkommen. Aber die Extremen, die werden sagen, ah, das ist eine gute Sache und werden da reingehen. Und dann wird das, wie ein Self-Fulfilling Prophecy, wird sich die Partei immer mehr nach rechts entwickeln. Das habe ich geschrieben 1994, kann man nachlesen. Wohin treibt unsere Republik? Und das ist auch passiert, ja. Das ist immer so passiert, weil man von Anfang an die Parteien denen keine Chance gegeben hat. Ich meine, bei den Grünen zum Beispiel, da waren auch am Anfang jede Menge Extremisten dabei. Ja, Leute, also Maoisten, K-Gruppen, auch Rechtsextreme, war alles dabei. Ja?
Böse Zungen behaupten, bis heute sind bei den Grünen Extremisten.
Aber ja, ich sage nur mal so, die Grünen wurden halt ganz anders behandelt von den Medien. Die wurden nicht so brutal bekämpft von Anfang an. Ja? Und in dem Moment, wenn die in den Bundestag gekommen sind, haben sie sich in gewisser Weise, sagen wir, parlamentarisiert. Oder wenn sie denken, wie die SPD entstanden ist, mal, ja, als stramm marxistische Partei, dann irgendwann haben sie sich im Parlament praktisch normalisiert. Ja. Und das wäre bei der AfD auch passiert, wenn man die normal behandelt hätte, ist mal meine kontrafaktische Hypothese. Weil man die aber von Anfang an mit der Nazi-Keule bekämpft hat, hat man genau diese Entwicklung befördert. Ja, das heißt, aus meiner Sicht sind die linken Medien und die CDU selbst schuld dran, dass sich die AfD in diese Richtung entwickelt hat. Ja? Und das habe ich damals ja schon vorhergesagt. Deswegen bin ich auch damals also weiterhin in der FDP geblieben, trotz aller Kritik von mir in der FDP, weil ich gesagt habe, die AfD, so wie die jetzt ist, wird die nicht bleiben, die wird sich in diese Richtung entwickeln.
Ja. Würden Sie sagen, Sie sind Rechter?
Auf jeden Fall eher rechts als links. Ja. Ich bin auch der Meinung, es kommt jetzt darauf an, wie sie rechts definieren.
Das ist das große Dilemma.
Genau. Wenn ich jetzt sage, rechts heißt für Freiheit ist wichtiger als Gleichheit und links heißt Gleichheit ist wichtiger als Freiheit, ja, dann bin ich rechts, wenn sie das so definieren. Aber ich weiß, dass es in vielen Ländern eine unterschiedliche Bedeutung hat, zum Beispiel in den USA. Also ich habe eine internationale Umfrage gemacht über Kapitalismus und da haben wir die Leute auch gefragt, bist du links oder rechts, so auf einer Skala. Ja? Also 0 ist linksextrem, ja, und 10 ist rechtsextrem und 5 ist Mitte. Ja? Da haben wir die Leute gefragt, wo würdest du dich einordnen? Wie sage ich mal, wo ich mich einordnen würde? So bei 7 ungefähr. Ja? So, und in Deutschland war es so, dass die Leute, die am prokapitalistischsten waren, waren meistens die Leute, die sich so ungefähr so bei 7 eingeordnet haben, ja, so wie ich. Ja? Und dann, die sich aber bei 9 oder 10 eingeordnet haben, dann ist es wieder ein bisschen sozusagen, die waren dann nicht antikapitalistisch, aber ist die Begeisterung für den Kapitalismus zurückgegangen. Und das hat man das in manchen Ländern beobachtet, aber in anderen nicht, zum Beispiel in der Schweiz oder in den USA oder in Schweden, da ist so umso rechter, umso prokapitalistischer. Da ist einfach, rechts heißt da, vor allen Dingen, ich bin pro Kapitalismus, pro Marktwirtschaft. In anderen Ländern hat es eine andere Bedeutung. Deswegen ist es so schwer zu definieren. Ich sage mal zum Beispiel Frankreich. In Frankreich, die Le Pen, die ist jetzt, was Themen anlangt wie Nation, ja, oder Familie oder Migration, ja, da ist die rechts natürlich, ja, aber in der Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik ist die absolut links, ja. Oder nehmen wir mal die Peace-Partei in Polen, ist eigentlich ein typisches Beispiel. Das war ähnlich, da sehe ich Ähnlichkeit zur Sarah Wagenknecht. Also ich sehe die Wagenknecht als ähnlich an wie die Peace-Partei. Weil die Peace-Partei in Polen, die ist, was Themen langt wie Nation oder Migration oder, sagen wir, traditionelle Werte oder auch diese Gegnerschaft gegen LGBT, noch was, ja. da sind die rechts. Ja? Aber in der Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik, da sind die links von der Peace-Partei. Ja? Und das heißt, es gibt heute doch in einer ganzen Reihe Ländern Leute, die rechts sind, ja, die aber gleichzeitig antikapitalistisch sind. Ja. Und umgekehrt ist in Polen so, wo wir die Befragung gemacht haben, dass die Leute, die sich eher moderat links eingeordnet haben, das waren die, die am meisten prokapitalistisch sind. Also insofern sagt der Begriff in jedem Land was anderes. Aber nochmal zur Frage, sind sie links oder rechts? Da sage ich, ich bin auf der Skala 7. Ja. Das heißt, 0 ist linksextrem, 10 ist rechtsextrem.
Wo würden Sie Ihre Lieblingsautorin Ayn Rand auf dieser...
Nee, das ist nicht mein Lieblingsautor. Meine Lieblingsautoren sind Hayek, ja, Mises, ja. Milton Friedman. Die von der Ayn Rand finde ich auch manches gut, aber da sehe ich auch vieles kritisch. Ja. Und zwar kritisch sehe ich, dass weniger bei ihren eigenen Büchern, aber was ich, man kann es nicht ganz trennen, in ihrer Anhängerschaft gebildet hat, so ein dogmatischer Kult dann von Leuten, die also... ja, wo man nichts mehr kritisieren dürfte, wo man alles irgendwo in eine dogmatischer starte Form. Und wo ich das, ich habe mich jetzt erst unlängst intensiver damit beschäftigt, ich habe eine sehr interessante Biografie und Sachen über sie gelesen. Und da ist mir eins klar geworden, diese Versuchung des Dogmatismus, die gibt's überall, die gibt's selbst auch im libertären Bereich, wobei beides eigentlich gar nicht zusammenpasst. Auf der einen Seite einen extremen Individualismus zu predigen, ja, und auf der anderen Seite dann dogmatisch zu sein. Das passt ja eigentlich überhaupt gar nicht zusammen, ja, aber ist da auch so auf der Nähe. Also ich bin großer Fan von Hayek hauptsächlich.
Jetzt bin ich trotzdem bei Ayn Rand. Für mich ist das so der Prototyp des libertären Autoren, Autorin ist sie ja gewesen, diese Überbetonung der sogenannten Leistungsträger, was immer das bedeuten mag, das wird ja in unserer Gesellschaft auch ganz klar konnotiert, wir reden dann von Unternehmern oder von Machern. Ich habe vor Jahren diesen Roman gelesen, Atlas wirft die Welt ab.
Ja.
Seien Sie mir nicht böse, ich habe mich kaputt gelacht, weil, dass ich... diese Leistungsträger zurückziehen aus der Gesellschaft, ich komprimiere das jetzt, um was es da geht, die ziehen sich zurück und die Gesellschaft, die fängt im Grunde das Weinen an, weil die weg sind. Und die haben es in der Hand. Ja, aber wer putzt denn denen das Auto? Wer bringt denn denen irgendwie Lieferando-Lieferung? Die brauchen doch genauso gut die kleinen Leute, wie die kleinen Leute von mir aus auch die anderen brauchen.
Also ich will da auch eine andere Unterscheidung machen.
Ja?
Ich unterscheide mal zwischen produktiven und unproduktiven Leuten. Ja? Und zu den Produktiven, da rechne ich Unternehmer, da rechne ich genauso gut den Arbeiter, den Angestellten, der produktiv was schafft. Da gehört für mich genauso der Arbeiter am Band dazu, wie der Unternehmer dazu. Ja?
Nur um es zu verstehen, ist einer der... beim Lieferdienst bei Ihnen an der Tür klingelt, ist der produktiv?
Absolut, ja. Okay. Der gehört zu den Produktiven. Ja. Und dann gibt es Unproduktive. Ja. Das sind Leute, die von Genderforscher, Rassismusforscher, Gleichstellungsbeauftragte...
Jetzt finden wir doch zusammen. Das sehe ich genauso.
NGO, bla bla bla. Ja. Ja. Also Leute, die fast alle immer vom Steuergeld von anderen leben. Die selbst, weil sie nichts produktiv erwirtschaften, ja. Und deswegen sind diese Leute auch so staatsgläubig oft, weil sie ja letztlich immer nur von Staatsknete leben, weil sie ja selbst nichts erwirtschaften, ja. Und das ist für mich die moderne Form der Ausbeutung. Die ist so, dass es eine Schicht von unproduktiven Leuten gibt, ja. Die zum Beispiel, ich weiß noch, ich habe mal eine Hard aber Fair-Sendung gesehen, da war eine so eine Gender-Forscherin, die hat gesagt, ja, wir haben jetzt gerade forscht und überlegt, ob man jetzt sagt, Journalist, Journalistin und Journalisterisch für die männliche Form und die sich über so einen Scheiß praktisch da sitzen und Gedanken machen. Warum können die das? Würde irgendjemand dafür bezahlen für so einen Scheißdreck? Nee. Das ist immer Geld vom Steuerzahlern. Was heißt, das ist von den Leuten, die produktiv arbeiten, also von dem, der jetzt die Pakete bringt, von dem Unternehmer, von dem Arbeiter, der am Band steht, ja, die das ja erst erwirtschaftet haben und dann die Steuern an den Staat abgeführt haben. Und der Staat gibt es dann praktisch an solche Demokratiefördergesetze oder wie man das auch nennt, NGO, das ist sowieso ein Begriff, den ich absolut lächerlich finde. NGO heißt ja Nichtregierungsorganisation. Wenn man sieht, dass diese Nichtregierungsorganisationen heute zum großen Teil von Staatsknete leben, das erinnert mich an George Orwell geradezu, wo man das ja alles total umbenannt hat, dass der von Staatsknete lebt und den die Regierung zahlt, der heißt dann Nichtregierungsorganisation. Also für mich ist das, ich habe Respekt vor jedem, sagen wir mal, genauso Arbeiter oder Angestellten, der irgendwo, das ist für mich, da hat jeder, wie Sie sagen, keiner kann ohne den anderen. Der Unternehmer, der kann ja nicht aus sich heraus, der hat die Ideen, ja, klar, aber es muss ja auch jemand geben, der die Ideen dann umsetzt praktisch, ja. Der kann ja überhaupt nicht vermögend werden und eine Firma aufbauen, ohne die Arbeiter, ohne die Angestellten. Und umgekehrt, die Arbeiter, die Angestellten brauchen den auch. Ja? Aber dann gibt es diese unproduktiven Leute, die ich alle genannt habe, der Diversity Manager und was weiß ich, ja? Die braucht meiner Meinung nach im Prinzip keiner. Und das sind die modernen Ausbeuter.
Sie haben ja gesagt, die leben von Staatsnähte, das stimmt. Was Sie jetzt nicht erwähnt haben, ist, das ist ein in sich wachsender Markt, weil man natürlich die Bedürfnisse immer mehr forciert. Ich meine, wenn Sie eine Antidiskriminierungsstelle haben, dann brauchen Sie die auch. Ist ja logisch. Ja. Dann muss man auch irgendwelche Vorfälle nicht erfinden, sondern aufbauschen, neue Erhebungsformen sozusagen schöpfen.
Also was machen die den ganzen Tag? Die tun zum Beispiel Zeitungsanzeigen durchforsten, ob da steht MWD oder das D vielleicht vergessen ist. Ja? Oder hier in Berlin, da hat einer von so einer Stelle einen Brief bekommen, der hatte irgendwo mit exotischen Speisen geworben. Ja? Da hieß es dann, ja, exotisch, das soll Menschen ausgrenzen und so weiter. Ja? Und setzen sich hin und schreiben dem dann so einen Scheißbrief. Ja? So, das heißt, deren Haupttätigkeit besteht damit, anderen Leuten auf den Sack zu gehen, ja, und dafür werden die bezahlt. Und das anderen Leuten auf den Sack zu gehen, ist nichts Produktives.
Sollten Unternehmer, zumindest Unternehmer von kleinen Firmen, bei großen Firmen mag es vielleicht anders sein, sollten die, wenn sie Personal suchen, das Recht haben, auch zu sagen, ich suche jetzt per se einen Mann oder ich suche jetzt per se eine Frau für die Stelle?
Selbstverständlich, ja. Selbstverständlich, ja. Also das gehört ja zur Freiheit dazu und faktisch ist es ja auch so, Berufe, wo halt mehr Männer arbeiten, das ist auch in Ordnung. Ich glaube gar nicht, dass Frauen sich jetzt so danach drängen würden, dass sie jetzt mehr bei der Müllabfuhr, also ich habe noch nie gehört von einer Forderung Quote für weibliche Müllarbeiter oder so. Ja, also das ist ja diese Vorstellung, also mein Kernding ist, ich habe was gegen Egalitarismus. Ich habe was dagegen, wenn man versucht, Menschen gleich zu machen in irgendeiner Form. Ich bin der Meinung, das ist schön, dass Menschen verschieden sind. Ja? Und es ist wie in der Natur, sagen wir, eine Rose. Ich mag jetzt Rosen gern. Ja? Aber wenn es jetzt nur noch Rosen gäbe, ja, fände ich es langweilig. Ich finde auch eine Distel, die gehört dazu. Und auch ein Gänseblümchen gehört dazu. Und so ist es auch bei Menschen. Und ich glaube auch, dieses Zwanghafte, man muss... Männer und Frauen sollten irgendwo alle gleich sein. Nee, ich glaube, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Und zwar nicht nur durch kulturelle Prägungen, ja, sondern ich glaube, dass es Unterschiede gibt jenseits des Äußeren. Und ich glaube auch, dass diese Unterschiede okay sind. Ich sage das nicht im Sinne, der eine ist höherwertig oder minderwertig als der andere, sondern ich sage einfach im Sinne von Verschiedenheit. Ich finde Verschiedenheit gut, aber die Leute, die jetzt immer Diversity prägen, die sind ja meistens die am gleichförmigsten sind. Die denken alle gleich, die ziehen sich auch gleich an, die reden gleich den ganzen Tag von Diversity. Also praktisch, das heißt nur, wir sehen alle verschieden aus, aber denken trotzdem das Gleiche. Das hat für mich mit echter Diversität nichts zu tun.
Ich komme zum Abschluss nochmal so ein bisschen zurück auf unseren Eingang. Ich habe neulich bei X gelesen, auf Ihrem Account, dass Sie im Zuge der Demos gegen Rechtssprachmanipulationen gewittert haben. Rechts sei eigentlich rechtsextrem, sei eigentlich rechtsextrem damit gemeint. Trotzdem spricht jeder von rechts. Und SPD und Grüne werden nicht als Linke bezeichnet, sondern als Mitte. Was ist an der SPD, was ist an den Grünen links? Gerade im Hinblick auf diese Nummer Cancel Culture. Man sperrt aus, man verwendet Methoden, die eigentlich Faschisten nutzen. Man ist totalitär. Ich würde das nicht unbedingt als links deklarieren. Und als weltoffen ja schon gar nicht.
Also, was ist an der SPD links? Da fangen wir mal an. In der Wirtschaftspolitik, ja, die Forderung nach Vermögensteuer, immer mehr Steuern, immer mehr Schulden, ja, das sind alles mal wirtschaftspolitisch absolut typisch linke Meinungen. Markt wird immer mit einem negativen Unterton, Sie werden heute selten eine Rede hören von irgendeinem SPD-Politiker, wo Markt mit einer positiven Konnotation versehen wird, sondern es hat immer was, der Markt versagt, das ist immer was Schlechtes, also wirtschaftspolitisch schon mal klar. Jetzt sagen Sie, aber das mit der Cancel Culture und so, das ist doch eigentlich diese Beschränkung von Freiheiten, das ist doch eigentlich eine rechte Sache. Da sage ich, nee, das ist genauso gut auch eine linke Sache. Das gab es natürlich in allen totalitären Systemen, es gab es auch in allen Diktaturen, auch in Systemen wie in der DDR. Da war es so, da gab es auch gegen staatsfeindliche Hetze oder so. Ja, es waren zum Teil dieselben Begriffe wie heute. Ja, gegen Hass und Hetze gehst du dann vor. Das ist doch nichts, was jetzt typisch ist für rechts oder links, sondern das ist was typisch ist generell für totalitäre Systeme im Unterschied zu freiheitlichen Systemen, dass generell Freiheit bekämpft wird. Also das ist für mich ist der übergeordnete Begriff Freiheit. Ja, so und diese Leute, die hassen wirtschaftliche Freiheit, ja, und sie hassen geistige Freiheit. Und das ist das für mich das verbindende Element, dass ich sage, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Das trifft für mein persönliches Leben zu, ja, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, ja, und das trifft auch für die Wirtschaft zu, das trifft für das Geistige zu. Und das ist zum Beispiel was ich meiner eigenen Partei seit Jahren immer wieder vorwerfe, ja, habe ich viel Diskussionen gehabt. Ich habe gesagt, ihr setzt euch ein für wirtschaftliche Freiheit, aber wo ist euer Eintreten für die geistige Freiheit? Da gibt es nur ganz wenige. Der Kubicki zum Beispiel, der hat ein gutes Buch geschrieben, Meinungsunfreiheit. Ja? So.
Western Verlag,
tolles Buch, ich habe es damals im Fokus besprochen. Aber leider eine Ausnahme. Der Lindner hat das Thema nie angefasst. Ich weiß auch warum, ich kenne ihn ja, weil er Angst hatte, dass er dann als irgendwo rechtspopulistisch angesehen würde. Und ich sage, nee, geistige Freiheit ist kein rechtspopulistisches Thema, sondern es ist ein ganz typisch liberales Thema, geistige Freiheit, und ist für mich genauso wichtig wie wirtschaftliche Freiheit. Und mein Vorwurf ist an die FDP, ihr habt alle diese Themen anderen überlassen. Frau Wagenknecht überlassen, eine AfD überlassen, ja, obwohl es eigentlich, sagen wir, ein urliberales Thema gewesen wäre, für geistige Freiheit sich einzusetzen. Ja. Und das ist auch so, was mir auch persönlich ganz wichtig ist, ja, dass Menschen frei ihre Meinung ausdrücken können. Und ich erzähle mal ein Erlebnis, das ist jetzt schon lange her. Ich bin damals nach Berlin gezogen, 1987. Und da saß ich beim Friseur und da ging es ums Thema Ausländer. Ja? Und da fing er erst so an mit so Sprüchen, wie man auch damals schon gebracht hat, der ausländische Mitbürger und was weiß ich so, also das, ja, was man so sagt. Ja? Dann habe ich aber, ich sage immer meine Meinung, gesagt, dass ich die Sachen ein bisschen anders sehe. Ja? Und habe ein paar kritische Punkte gebracht, ja. Und da brach es aus ihm raus auf einmal, habe ich gemerkt, der war ja tatsächlich fast schon ausländerfeindlich gewesen, der Typ, ja. Und da habe ich gemerkt, jetzt weiß ich, habe ich mal selbst gesehen, wie totalitäre Systeme funktionieren. Du sagst erst so allgemeine Sprechblasen, wenn du den anderen nicht kennst, ja. Zum Beispiel von der Sowjetunion lernen heißt Siegen lernen, ja. Oder Heil Hitler oder irgend solche Sprüche bringst du, ja. Wenn du den anderen nicht einschätzen kannst. Und wenn du aber merkst, ja, das ist ja einer von uns, dann erst fängst du an, frei zu reden, ja. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, das hat im Prinzip mit Freiheit nichts mehr zu tun, ja, wenn du erst abklopfen musst den anderen, wie der jetzt denkt, bevor du dann dich wagst, frei deine Meinung zu sagen. Und das ist im Grunde für mich so neben der wirtschaftlichen Freiheit. Also ich habe zwei zentrale Themen. Das eine Thema ist wirtschaftliche Freiheit und das andere Thema, genauso wichtig, ist geistige Freiheit. Und deswegen bin ich auch in der FDP, weil ich sage, ihr macht da ganz viel falsch. Ihr müsstet euch viel konsequenter für wirtschaftliche Freiheit einsetzen und noch viel konsequenter für geistige Freiheit. Da macht ihr viel zu wenig, ja. Aber wenn ich mir jetzt die anderen Parteien angucke, wo finde ich das da? Ich finde Einzelelemente, zum Beispiel Sarah Wagenknecht, ich habe ja auch ihr letztes Buch gelesen, tut sich schon für geistige Freiheit einsetzen. Also sie ist gegen Cancel Culture, gegen Political Correctness, aber bei der wirtschaftlichen Freiheit, da ist sie wieder auf einem völlig anderen Wellenlänge als ich. Ja? Und deswegen ist so, ja, das sind halt die Sachen, die für mich prioritär sind. Ja? Freiheit als Überschrift über allem.
Das war ja fast ein pathetisches Schlusswort, Herr Zettelmann. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank, ja.